Wir schreiben den 19. September 1991. Zwei deutsche UrlauberInnen sind gerade auf einer Bergtour im Schnalztal unterwegs. Als sie auf 3210 Meter Höhe sind, entdecken sie plötzlich etwas. Aus dem Eis ragt der Oberkörper einer menschlichen Leiche. Sie sehen nur den Rücken, die Arme scheinen sich auf der Eisdecke abzustützen. Sofort melden die beiden den Fund und treten damit eine sprichwörtliche Lawine los. Was sich hinter diesem Fund verbirgt und was er auslöste, hört ihr in der neuen Folge Stadt, Land, was. Stadt, Land,
was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp!
Hallo Nicole, hallo liebe Zuhörende, zu unserer 36. Folge Stadt, Land, was? In der vergangenen Folge hat Nicole mir eine spannende Geschichte zum Buchstaben H erzählt und ich würde dich doch jetzt gleich mal bitten, wo du mir so passenderweise gegenüber sitzt, zu erzählen, worum ging es da nochmal?
In unserer letzten Folge ging es um den Hunsrück, ein Gebirge in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Und ganz speziell ging es da um den Schinderhannes, einem Dude, der dort im 18. Jahrhundert sein Unwesen trieb, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genauso war es. Und an deren Ende hast du mir den Buchstaben O ausgelost. Und jetzt hast du ja schon im Einstieg einen ersten Eindruck davon gewinnen können, worum es denn gehen könnte in meiner O-Folge. Hast du eine Ahnung, wo es hingehen könnte?
Genau, du hast ja schon einen Ort genannt, irgendwas Salz...
Schnalztal,
das habe ich natürlich noch nie gehört.
Das ist gut.
Aber ich vermute, es wird dann was im Dachgebiet sein.
Ja.
Und die Leiche, die du erwähnt hast, ich könnte mir vorstellen, also jetzt zeige ich natürlich wieder, wie unfassbar schlecht mein Allgemeinwissen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es was mit dem Ötzi zu tun hat. Der hieß doch so, ne?
Wieso hieß der vielleicht so?
Weil er bestimmt im, keine Ahnung, Ötzental oder auf dem Ötzenberg gefunden wurde.
Im Ötztal?
Ötztal.
Meinst du, das ist der Ort, wo wir heute hinreisen?
Ich glaube, ja.
Das ist der Ort, an den wir heute hinreisen. Und zwar gar nicht genau das Ötztal, sondern die Ötztaler Alpen.
Oh.
Die Ötztaler Alpen sind nämlich ein Teil der zentralen Ostalpen und sie liegen im österreichischen Tirol und im italienischen Südtirol, also in beiden Ländern. Und sie haben zahlreiche Gipfel, die höher als 3500 Meter sind. Der höchste Gipfel ist die Wildspitze mit ganzen 3768 Metern. Und von dieser Wildspitze darfst du dir jetzt mal ein Bild anschauen. Und alle, die uns ja über Kopfhörer oder sonstige Audioabspielgeräte zuhören, dürfen natürlich die Bilder auf Instagram oder TikTok anschauen.
Ja, es sieht malerisch aus. Meine Mutter würde sagen, Kaiserwetter ist dort zu sehen.
Es ist auch Kaiserwetter, das stimmt.
Es ist Kaiserwetter. Ich sehe eine schneebedeckte Gebirgskette oder Gipfelkette und viel mehr auch nicht. Also es ist ein blauer Himmel, glasklar, nur ein kleines Wölkchen und ansonsten sieht es sehr verlassen aus.
Ja, es ist auch sehr verlassen. Es ist ja auf 3500 Meter, da lebt erstmal niemand. Und würdest du da mal hinfahren mit mir? Wandern, Bergwandern?
Ja, warum nicht? Also wir gehen ja ganz gerne wandern. Und das ist jetzt nicht so hoch wie der Aconcagua oder die Anden. Wenn wir dort mit einem Flugzeug abstürzen würden, Gott bewahre.
Bitte nicht, ja.
Würden wir es aber wahrscheinlich überleben. Also
nicht den Flugzeugabsturz, aber wenn wir den überlebt hätten.
Genau.
Ja.
Wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden, hört unsere Folgen Avi Anden.
Auf jeden Fall, hört die unbedingt. Die ist sehr, sehr spannend. Und tatsächlich eignet sich diese Gebirgskette, diese Gegend auch ganz hervorragend zum Bergwandern. Zahlreiche Fernwanderwege ziehen durch dieses Gebirge. Und der bekannteste von ihnen ist der gelbe Weg der Via Alpina. Der geht von Triest in Italien bis nach Oberstdorf in Deutschland und klingt ziemlich cool. Und diese Route ist in 9 Etappen aufgeteilt und an der Etappe B32, keine Ahnung, warum eine von 9 Etappen B32 heißt, diese führt nämlich heute an der Stelle vorbei, an der am 19. September 1991 die beiden deutschen BergwanderInnen Erika und Helmut Simon die Leiche entdeckt hatten. Die Leiche, die weltberühmt werden sollte und auf diesem Weg einige Pannen, Streits und Unmut hervorrufen sollte. Und du hast ja schon gesagt, um was für eine Leiche es sich hier handelt. Es ist die Leiche des Ötzi. Du hast davon offenbar schon gehört. Was weißt du über den Ötzi?
Also ich habe sehr rudimentäres Wissen über den Ötzi. Das war ja irgendwie, also als Historiker wirst du da wahrscheinlich nur deinen Kopf drüber schütteln, aber es war ja irgendwie so ein Dude aus der Steinzeit. Aus irgendeiner Steinzeit.
Das ist erstmal richtig und ich bin ja Historiker und kein Ur- und Frühgeschichtler. Von daher ist das, meine Kollegen und Kolleginnen aus der Ur- und Frühgeschichte mögen es mir verzeihen, auch alles irgendwie Steinzeit, das Gleiche.
Da bin ich ja beruhigt. Genau, und der wurde da gefunden und wegen dem hat man dann irgendwelche Erkenntnisse daraus schließen können, glaube ich.
Das ist relativ gut, muss ich sagen. Also ich muss nämlich ganz ehrlich zugeben, ich wusste bis zu dieser Recherche auch nicht viel. Und auch das Allermeiste, was ich so gelesen habe, ist auch bei mir nicht hängen geblieben. Weil für jemanden, der sich weder mit Medizin noch mit Genetik noch im besonderen Maße für, wie ich schon gesagt habe, Ur- und Frühgeschichte interessiert, ist das Allermeiste auch sehr theoretisch. Und ich hatte einfach nicht viele Anknüpfungspunkte, wo ich mit meinem Wissen anknüpfen konnte. Sicher ist jedenfalls, die Wissenschaft hat ganz, ganz viele Erkenntnisse aus dem Ötzi gezogen. So viel hast du ja auch schon angeteased. Und die Wissenschaft wird noch viele weitere Erkenntnisse aus diesem Fund ziehen, denn vieles ist auch 34 Jahre nach dem Fund noch nicht erforscht. Es gibt aber auch Dinge, die bei Menschen wie dir und mir, wenn ich uns mal in einen Topf werfen darf, hängen bleiben über den Ötzi. Zum Beispiel, dass es nicht nur den Namen Ötzi für ihn gibt. Der Ötzi wird auch anders benannt, wie zum Beispiel der Mann aus dem Eis, der Mann vom Thiesenjoch, das ist auch so eine, ich glaube, einer der Berge oder eines der Täler, die Mumie von Similaun, Schnalsi, nach dem Schnalztal, oder im Englischen ist er auch als Frozen Fritz bekannt.
Ja, ich muss sagen, Ötzi klingt halt auch irgendwie nicht so schmeichelhaft, vor allem seit DJ Ötzi, der ja wahrscheinlich auch deswegen so heißt.
Tatsächlich nicht, ich habe das nachgeschaut, natürlich für diese Folge, sondern einfach, weil DJ Ötzi, also Gary, ich habe seinen Nachnamen leider vergessen, auch aus dem Ötztal kommt und bei irgendeiner Veranstaltung Anfang der 90er gesagt hat, ah, ich bin der DJ aus dem Ötztal, und der Ansager für ihn gesagt hat, ah, das ist DJ Ötzi, er hat sich den Namen nicht mal selber ausgesucht.
Ah, okay. Ja, ist dann auch die Frage, für wen dieser Name nicht schmeichelhaft ist.
Man muss ja ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, ich glaube, DJ Ötzi ist schon, also der Künstler, der hinter ihm steht, ist schon grundsätzlich ein feiner Kerl. Mit seiner Musik was anfangen, naja, das ist dann auch wieder schwierig.
Ich nehme auch mal an, dass der Ötzi, sprich der Mann aus dem Eis, eigentlich anders hieß. Aber wir werden wahrscheinlich nicht erfahren, wie er jemals geheißen hat. Außer er hat sich das in lateinischen Buchstaben auf den Körper tätowieren lassen.
Das stimmt, aber ich kann dir sagen, wir werden es nicht rausfinden, wie er heißt.
Dann vielleicht Schnalzi.
Schnalzi, ne? Ich kann dir aber noch ein paar andere Dinge sagen, die die Wissenschaft über ihn herausgefunden hat und die auch für so Leute wie uns interessant ist. Also, Ötzi lebte wohl vor mehr als 5300 Jahren. Damit ist er die älteste bekannte natürliche menschliche Mumie Europas. Also relativ viele Einschränkungen, aber am Ende trotzdem irgendwie ein Rekord. Genetisch stammte Ötzi vor allem von frühen europäischen Ackerbauern ab. Die Gene seiner väterlichen Linie lassen sich noch heute auf mehreren Mittelmeerinseln, vor allem auf Sardinien, finden.
Das ist krass.
Und während seines Todes trug er ein Outfit aus Schafs- und Ziegenfell, und eine Nachbildung von diesem Outfit darfst du dir auf dem nächsten Bild anschauen.
Ich finde es auch so krass, dass man bei Leichen und dann selbst bei so uralten Leichen sagen kann, was die halt beruflich gemacht haben oder welche körperlichen Tätigkeit sie nachgegangen sind. Ich meine, das kann man ja heute auch machen mit anderen Schlüssen noch, aber dass man das halt selbst bei solchen alten Leichen, die vor so langer Zeit gelebt haben, dann sagen kann, das finde ich so faszinierend.
Das kann man bei Ötzi halt vor allem deswegen, weil er einfach in dem Eis sehr gut mumifiziert war. Mm. Ne? Also das liegt auch.
Ja, ja. Aber also ich meine halt, ne, dass er sich das so in seinen Körperbau eingebrannt hat und das so sehr seine Muskulatur, sein Skelett geprägt hat, das ist schon krass. Und genau, jetzt bin ich bei dem Bild angekommen und ich muss sagen, das würden heute auch Leute tragen.
Das war meine Frage tatsächlich. Also zu welchem Anlass würdest du es tragen, beziehungsweise wem würdest du zutrauen, dass er das trägt und dabei unironisch dafür gefeiert werden würde?
Also ich würde es nicht tragen, weil man halt schon auch sieht, dass es echtes Fell beziehungsweise Pelz ist. Und da gibt es ja heute in unserer Moderne absolut gar keinen Grund mehr, ein Tier für zu häuten, für die eigene Kleidung. Aber ich glaube, das ist was, also er, also sowohl die Hose ist halt aus so Fell, er hat eine Knie oder übers Knie lange ein Mantel an, dann noch so ein Gürtel und so eine Mütze, die man, glaube ich, auch in Russland tragen würde.
Wahrscheinlich.
Und also irgendwie gerade so mit dieser Puppe, die diese Klamotten trägt, könnte das auch so ein Justin Bieber sein. Der wird sowas auch tragen.
Ja, der wird sowas tragen. Und
auch so mit der Hose, die halt so zu lang ist für die Puppe.
Und der würde gar nicht verstehen, warum sich dann Leute bei ihm beklagen würden, dass er echt Pelz trägt.
Nee.
Ja, das ist guter Guess auf jeden Fall, ja. Wir wissen tatsächlich sogar noch ein paar andere Dinge über den Ötzi. Der war zum Beispiel zu seinem Todeszeitpunkt etwa 45 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Er war tätowiert, allerdings nicht mit lateinischen Buchstaben und auch nicht mit seinem Namen. Wahrscheinlich, also weil er vor allem an so Gelenken wie Ellenbogen und sowas tätowiert war, geht man davon aus, dass das seine Gelenkschmerzen, an denen er nachweislich litt, heilen sollte. Aber das ist nur eine Theorie, die natürlich nicht belegt werden kann. Unter anderem litt Ötzi auch an einem Bandscheibenverschleiß in der Lendenwirbelsäule. Und das, obwohl er vermutlich nicht 40 Stunden in der Woche am Schreibtisch gesessen hat. Außerdem wissen wir, dass Ötzi laktoseintolerant war, die Blutgruppe 0 hatte und möglicherweise durch eine Zecke mit Borreliose angesteckt wurde. Oder, wie Boomer sagen würden, die Jugend von heute ist mit den ganzen eingebildeten Krankheiten einfach zu weich.
Ja, das da ist Laktoseintoleranz wohl doch nicht eingebildet.
Ist wohl doch nicht eingebildet und hatten wohl auch schon Urmenschen. Ich glaube, wenn wir über einen Menschen behaupten können, dass er ein Urmensch ist, dann über unseren Ötzi.
Aber vielleicht wusste der auch gar nicht, dass der laktoseintolerant ist, weil er vielleicht noch nie Milch zu sich genommen hat oder Käse.
Ja, also Käse, keine Ahnung. Dafür kenne ich mich mit der Ur- und Frühgeschichte zu wenig aus. Er hat ja so Ziegen- und Schafsachen getragen. Vielleicht hat er nur Schafs- und Ziegenmilch und keine Kuhmilch zu sich genommen. Ich weiß aber nicht, wie sich das mit Laktose verhält. Unabhängig davon war er auch bestimmt nicht beim Internisten und hat sich untersuchen lassen.
Nee, wenn hätte ich ihn auch eher zum Orthopäden geschickt.
Und wir wissen noch eine Sache über Ötzi. Und zwar, dass seine linke Schulter Verletzung durch einen Pfeilschuss aufwies. Und damit verlassen wir jetzt langsam die graue Theorie, die ich hoffentlich nicht ganz so grau gestaltet habe, und widmen uns dem ersten von drei Ärgernissen rund um den Ötzi. Und zwar dem einzigen Ärgernis, das der Ötzi noch selbst mitbekommen hat. Kommen wir also zu Ärgernis Nummer 1. Ich nenne es Verfolgungsjagd oder Wanderung. Denn die Stunden vor Ötzis Tod waren mindestens mal relativ stressig. Die Forschung ist sich zwar uneins, ob es eine kleine Verfolgungsjagd durch die Alpen gegeben hatte oder vielleicht nur zwei kurze stressige Momente. Sicher ist aber, die letzten 33 Stunden vor seinem Tod war Ötzi erstmal auf einer Höhe von 2400 Metern, stieg anschließend auf maximal 1200 Meter ab. Seine Leiche hingegen wurde auf mehr als 3000 Metern gefunden. Das heißt, da ist relativ viel bergauf, bergab gewesen in den letzten 33 Stunden.
Wie krass, dass man das erkennen kann an einem Leichnam.
Und jetzt frage ich dich, was glaubst du, wie konnte man das erkennen?
Ich vermute, wir haben ja auch schon in dem Podcast öfter mal über so Höhenkrankheit und so ein Zeug gesprochen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass da halt irgendwelche Schrittspuren von Fußspuren von ihm über 5300 Jahre hinterblieben sind und ihm zugeordnet werden konnten. Deswegen würde ich eher vermuten, dass man ihm das dann halt vielleicht irgendwie im Gehör oder irgendwie im Körper nachweisen konnte, dass er da halt durch diese Höhen, Auf- und Abstiege vielleicht, weiß ich nicht, dass da irgendwas nicht im Gleichgewicht war?
Jein, also definitiv hast du recht, Fußspuren gibt es nicht. Das ist klar, das ist nach 5000 Jahren nicht möglich. Es ist was anderes und ich dachte, dass du vielleicht drauf kommst, aufgrund eines Hörbuchs, das du vor wenigen Tagen gehört hast.
Dame mit Charme, ja, habe ich gehört. Und dann wahrscheinlich, dass man in seinem Verdauungstrakt wahrscheinlich irgendwas gefunden hat, irgendwie Gräser oder so, die dann nur ganz oben waren und dann wieder Sachen, die weiter unten waren?
Richtig. Im Enddarm fand man die Pollen von Kiefern und Fichten, die dann halt eben nur auf einer gewissen Höhe wachsen oder vor allem auf einer gewissen Höhe wachsen. Und im mittleren Dickdarm fand man dann Pollen aus einer tieferen Gegend. Und später lag er ja wieder auf 3000 Meter, deshalb muss er auch dort dann gewesen sein. Rund 24 Stunden vor seinem Tod, also möglicherweise rund um den Abstieg ins Tal, war Ötzi zudem nachweislich in einen Nahkampf verwickelt. Dabei zog er sich eine Schnittwunde in der rechten Hand zwischen Daumen und Zeigefinger zu und das spricht für eine aktive Abwehrverletzung. Also sprich, jemand greift ihn an mit einem scharfen Gegenstand und er greift da rein. Ob Ötzi dann an diesem Punkt in die Berge flüchtete oder ob er den Streit beilegte und dann einfach in die Berge spazierte oder ob er erst flüchtete und sich dort versteckte, das kann man natürlich alles nicht mehr nachvollziehen, aber sicher ist, dass er bei diesem Nahkampf eben auf 1200 Metern war und dann später auf 3000 Metern gefunden wurde. Lange war tatsächlich von einer Verfolgung, von einer Flucht ausgegangen worden, bis Wissenschaftler im Jahr 2009, also 18 Jahre nach dem Fund des Ötzi, den Magen des Ötzi gefunden hatten. Der Magen des Ötzi war nämlich aus irgendeinem Grund, der auch leider nicht mehr nachvollzogen werden kann, im Brustkorb versteckt.
Okay.
Also der war irgendwie an einem falschen Ort. Kann eine Missbildung gewesen sein, kann irgendwie hochgedrückt worden sein. Man weiß es nicht so genau. Jedenfalls fanden sie heraus, dass Ötzi es sich eine Stunde vor seinem Tod noch richtig gut hat gehen lassen. Denn Ötzi legte offenbar eine Rast ein und verspeiste da unter anderem das Fleisch eines Alpensteinbocks. Und das passt eben nicht ganz so richtig zu dieser Fluchttheorie. Zumindest nicht zu einer hektischen Verfolgungsjagd, wo er sich dann irgendwie von 1200 auf 3000 Meter hochkämpft im Laufschritt und dabei dann irgendwie so eine Keule von einem Alpensteinbock in sich reinschlingt.
Was er zufällig dabei hatte.
Genau, was er dann auch schon fertig zubereitet, irgendwie sich an der Tanke geholt hatte. Wenn es aber keine hektische Verfolgungsjagd gewesen ist, dann muss man aber sagen, dass der Ötzi zumindest vom Pech verfolgt war. Denn keine 24 Stunden, nachdem er offenbar unvorbereitet in einem Nahkampf steckte, wo er sich eben die rechte Hand verletzte, schoss jemand definitiv mit einem Pfeil von hinten auf ihn. Die Pfeilspitze durchbohrte sein Schulterblatt und verletzte dabei zahlreiche Blutgefäße. Und dieser Pfeilschuss war es letztendlich auch, da sind sich die allermeisten WissenschaftlerInnen einig, die letztendlich zu seinem Tod führte, auch wenn jetzt nicht alle Details klar sind.
Ich will jetzt ja auch kein Victim-Blaming machen, aber vielleicht war er ja auch irgendwie so ein Ausgestoßener. Also vielleicht hat er ja richtig Scheiße gebaut und wurde deswegen vertrieben, so richtig gewalttätig und war schon auf der Flucht, aber halt so, dass er wusste, boah, ich muss jetzt hier erstmal eine Zeit lang bleiben.
Absolut, das kann sehr gut sein. Es kann auch sein, dass Ötzi ein Riesenarschloch gewesen ist. Wir werden es natürlich nicht wissen, weil das wiederum Dinge sind, die natürlich nicht rekonstruierbar sind.
Ja.
Außer man findet noch das Arschloch-Gen.
Oder sein Tagebuch.
Ja, mal gucken, mit welcher Schrift. Ich glaube, Schrift war da noch kein Thema vor 5300 Jahren. Sehr wahrscheinlich ist, dass der Tod nur wenige Minuten nach dem Pfeilschuss eingetreten ist, weil auch eine Hauptschlagader getroffen wurde. Rätsel gibt den Forschenden allerdings noch ein schweres Schädel-Hirntrauma auf, das auch bei Ötzi festgestellt wurde. Einige Forschende vermuten, dass der Angreifer mit einem Schlag auf den Kopf sicher gehen wollte, dass Ötzi auch wirklich tot war. Eine andere Theorie lautet, Ötzi habe sich die Verletzung bei dem Schuss durch einen Sturz zugezogen, nachdem er da gestürzt ist. Bislang fehlt aber für beides jeglicher Beweis und mir zumindest fehlt die Fantasie, dass die Wissenschaft dieses Rätsel noch lösen wird.
Ja, wahrscheinlich finden sie jetzt nicht auch noch zufällig nochmal 34 Jahre nach dem Fund des Ötzi die Leiche des Angreifers, der noch in Angriffshaltung verharrt ist.
Ja, das wäre natürlich auch spannend, aber Ich glaube, da finden sie jetzt nicht mehr so viel. Spannend ist allerdings, dass die Pfeiltheorie auch noch gar nicht so alt ist, denn dieses Todesszenario wurde erst im Jahr 2007, also 16 Jahre nach dem Ötzi-Fund, überhaupt publiziert. Und das liegt daran, dass die Pfeilspitze im Körper von Ötzi erst im Jahr 2001 überhaupt entdeckt wurde, als der Körper in Bozen geröntgt wurde.
Auch wieder krass, ne?
Ja, es ist irgendwie so, ja, es gibt bei ihm immer was Neues zu entdecken. Und nun muss ich sagen, ich kenne mich mit derartigen Funden persönlich zu wenig aus, um den Forschenden, die von 1991 bis 2001 daran rumgemacht haben, ohne diese Pfeilspitze zu entdecken, einen Vorwurf zu machen. Aber ich denke, wir kommen jetzt zu dem zweiten großen Ärgernis rund um Ötzi und ich nenne es die Bergung des Eismannes. Die Meldekette rund um den Ötzi-Fund funktionierte erstmal ganz gut. Die beiden deutschen Urlauber, von denen ich dir in der Einleitung erzählt habe und auf die ich später auch nochmal zurückkommen will, meldeten ihren Fund erstmal dem Wirt der nahegelegenen Similaun-Hütte. Und vom Fundort möchte ich dir jetzt auch ein Foto zeigen. Für alle unsere Zuhörenden werde ich allerdings nur einen Link hinterlegen können. Das hat zwei verschiedene Gründe. Einmal, dass ich nicht die Rechte an diesem Foto habe und wahrscheinlich auch befürchten müsste, dass wenn ich dieses Foto wirklich auf Instagram hochlade, dieser Post niemandem ausgespielt werden würde, weil es sich um einen toten Körper handelt, auch wenn es eher eine archäologische Sensation als ein blutrünstiges Leichenbild ist.
Ach krass, ich hätte gedacht, dass mehr von dem übrig geblieben wäre.
Es ist alles von ihm übrig geblieben, der Unterkörper steckt aber im Eis. Oder wie
ja,
meinst du?
Ja, also ich meine, das mehr vom, also das, also man sieht jetzt ja schon, dass es hauptsächlich das Skelett ist.
Nee, das ist Haut auch noch drüber, die ist nur abgemagert, ne?
Ja, okay. Ja, gut. Aber ich hätte trotzdem irgendwie mir den noch ein bisschen vollständiger vorgestellt. Aber ich meine, gut, 5300 Jahre sind 5300 Jahre. Aber ja, stimmt, man sieht auf jeden Fall, dass der Unterkörper noch im Eis steckt und es sieht auch nicht nach einem Unterkörper aus, sondern nach irgendwie Matsche. Und bei dem Oberkörper, das sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Zombie-Film, wo so ein Zombie sich halt aus, in dem Fall, dem Eis kämpft. Aber man sieht sehr deutlich die Wirbelsäule, die Schultern. Und jetzt weiß ich auch, was du meinst, weil man sieht so krass die Schulterknochen und Muskeln und die Schulterpartie. Krass, dass diese Pfeilspitze erst 10 Jahre nach dem Fund überhaupt gefunden werden. Also, dass auch vorher nicht der Verdacht da war, dass da eine Pfeilspitze drinstecken könnte.
Ja, sie ist ja in den Rücken eingedrungen, aber das muss man ja trotzdem irgendwie gesehen haben.
Ja, also, weil
ne?
da ist kein Fett mehr dran an dem Körper. Also, da gibt's nicht viel Versteckmöglichkeit.
Das ist richtig. Das auf dem Foto, das sage ich dir gleich schon mal vorneweg, da siehst du ja auch zwei Personen. Das sind aber nicht die beiden deutschen Urlauber. Aber auch auf die beiden Personen möchte ich später nochmal eingehen. Jetzt würde ich dir aber gern erstmal die Meldekette skizzieren. Nachdem das Ehepaar dem Wirt Bescheid gesagt hatte, alarmierte der die österreichische und die italienische Polizei. Denn der Fundort lag ja mitten im Grenzgebiet. Als erstes kommen die österreichischen Behörden ins Handeln, schicken einen Tag nach dem Fund den Gendarm Anton Kohler auf den Berg. Und was meinst du, wie hat der reagiert, als der die Leiche da so liegen sah?
Boah, der hat sich wahrscheinlich erstmal eine Pfeife angemacht oder so. Also schon Alfred Kohler.
Anton Kohler,
der da alleine zu so einem Fund geht, das klingt irgendwie schon alles nicht so professionell.
Ja, so ähnlich könnte man das sagen. Denn Anton Kohler war, als er da oben ankam, erstmal erleichtert, dass das scheinbar keine allzu komplizierte Sache werden würde. Und er war ebenso erleichtert, dass die Leiche zur Abwechslung gar nicht stank. Er kam also durchaus zu dem Schluss, dass die Leiche mindestens so alt war, dass auch nicht ermittelt werden müsse. Denn das war eben das, was ihn freute, denn er wollte noch ins Tal sich mit Freunden zum Rafting treffen. Und so machte er sich natürlich schnell an die Arbeit, damit er schnell fertig werden und ins Tal fahren konnte.
Oh je.
Wie glaubst du, hat er versucht, die Ötzi-Leiche da rauszubekommen?
Boah, wahrscheinlich hat er einfach dran gezogen.
Nein, er ist ja kein Amateur. Kohler hat versucht, mit einem Eispickel und einem Presslufthammer diese Leiche da aus dem Eis zu ziehen.
Eieieiei. Und dann auch noch so im Alleingang, ne?
Ja, und man muss aber sagen, er hat zwar ein paar Schäden an der Hüfte des Ötzi verursacht, aber er hat die Leiche noch nicht ganz rausbekommen. Und als das Wetter dann schlechter wurde, hat er gesagt, okay, ich bringe mich jetzt erstmal selber ins Tal. Er stellte nur das Beil sicher, das neben dem Ötzi lag, und ging dann erstmal raften.
Oh, ich hoffe, er hatte einen schönen Abend.
Die Bergung des Ötzi ließ also weiter auf sich warten und machte dadurch das Foto möglich, das du da gerade immer noch vor dir siehst.
Genau, da sieht man nämlich, das habe ich noch gar nicht gesagt, zwei Männer, die sehr interessiert und auch, naja, ich glaube, sehr freudig diese Leiche untersuchen oder sich angucken. Und beide sehen aus, als kämen sie gerade frisch aus so einem Call on Me 80er Jahre Musikvideo.
Ja, das, so sehen sie aus. Hast du eine Ahnung, wer das ist? Erkennst du sie vielleicht sogar? Ich bin mir relativ sicher, eine der beiden hast du auch schon mal erwähnt in einer unserer Folgen.
Hm.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwie glaube ich, dass du einen der beiden schon mal erwähnt hast.
Also gerade erinnern sie mich eher an das Last Christmas Musikvideo und ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber mal gesprochen haben.
Nein, haben wir tatsächlich nicht. Aber wenn ich es dir jetzt sage, fällt es dir vielleicht wie Schuppen von den Augen. Es sind nämlich zwei sehr bekannte italienische Bergsteiger. Der Mann rechts ist Reinhold Messner und der andere ist Hans Kammerlander. Die hatten nämlich beide zufällig von dem Hüttenwirt von der Leiche erfahren und wollten sich das Ganze mal anschauen. Und von Messner, nur weil er auch so bekannt ist, darfst du dir jetzt nochmal ein Foto anschauen.
Ja, Mensch. Der ist bisher ja auch immer ein bisschen leer ausgegangen bei unseren ganzen Expeditionsgeschichten.
Ja, weil er nie verunglückt ist.
Ja, ja.
Wobei es eigentlich gar nicht so witzig, sein Bruder ist ja verunglückt. Naja.
Ja, das stimmt. Genau, aber hier ist ein Foto von Reinhold Messner, wie er in die Ferne blickt. Es ist wahrscheinlich auf einem Berg
wahrscheinlich
geschossen.
Da gehört er ja hin.
Ne? Ja, genau. Reinhold Messner, wie er leibt und lebt.
Genau, Messner sagt von sich, dass er damals schon gesagt habe, dass es sich um eine sehr alte Leiche handeln müsse. Er soll damals allerdings nicht irgendwie auf Steinzeit getippt haben, sondern aufs Mittelalter. Und einen Bergsteiger, wie zum Beispiel die österreichische Polizei es vermutet hat, und auch Anton Kohler ging irgendwie so ein bisschen von so einem verunglückten Bergsteiger aus, den habe er schon deshalb ausgeschlossen, weil die Schuhe, die er irgendwie gesehen hat, nicht zu einem Bergsteiger passte. Und ich würde sagen, ich habe dir auch von den Schuhen oder ein Foto von der Nachbildung von den Schuhen mitgebracht. Und du sagst mir jetzt, ob man auch als Laie darauf kommen könnte, dass das vielleicht keine Bergsteigerschuhe sind.
Ich denke, da könnte man auch als Laie drauf kommen. Die Schuhe sehen so ein bisschen aus wie so ein Dekoteil, was sich heute Frauen zu Ostern in den Garten oder auf die Fensterbank stellen. Das ist halt, ja, also man sieht, dass da halt irgendwie aus Leder, so wie bei so einem Schlappen vorne, diese Kappe dann hergestellt wurde. Und dann dort, wo der Fuß reinkommt, das ist halt einfach so ein Strohbett. Also da fehlen wirklich nur noch so die Ostereier drin, die schön bemalten wurden Eier. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das warm hält, aber sicherlich nicht besonders wetterfest ist und es sieht auch nicht sonderlich, naja, gemütlich oder rutschfest aus.
Und es ist auch kein Bergsteigerschuh. Sagen wir, wie es ist.
Es ist kein Bergsteigerschuh.
Und weil nicht nur für dich, sondern auch für Reinhold Messner die Sache so eindeutig war, verständigte er direkt einige Ämter in Südtirol, damit die ein archäologisches Team auf den Berg schicken, um sich den Ötzi, der damals ja noch gar nicht so hieß, mal anzuschauen. Denn für ihn war klar, und jetzt kommt ein Zitat von Reinhold Messner, ich stand nicht vor einem Toten, ich stand vor einem sehr interessanten Objekt. Bisschen makaber, aber irgendwie auch die Wahrheit.
Ja, und auch krass, dass er das halt erkannt hat und dieser Anton nicht.
Ja, dieser österreichische Gendarm hat später in einem Interview auch nochmal gesagt, heute würde ich es anders machen. Das ist gut, würde ich sagen.
Ja.
Messner hat es tatsächlich früher erkannt. Die italienischen Behörden hingegen haben Messner nicht so ganz geglaubt. Die haben eher gedacht, ah, das ist wieder ein PR-Stunt vom Reinhold. Der möchte immer wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Und haben dann nur zurückgemeldet, dass sie niemanden vermissten und sich auch nicht für zuständig hielten, da ja auch die österreichischen Behörden schon eingeschaltet waren. Und so kam erstmal kein Archäologe, sondern es kam nochmal die österreichische Polizei. Und zwar wieder mit Eispickeln. Am 23. September, also inzwischen 4 Tage nach dem Fund, wurde Ötzi dann aus dem Eis gelöst. Mit dabei war dann auch ein Kamerateam und bei der Bergung wurden Lederfragmente, Schnüre, Fellreste und Heubüschel gefunden. Nichts, was irgendwie für so einen Bergsteiger aus dem Zweiten oder Ersten Weltkrieg passt, aber nun gut. Und auch der Bogen und auch ein steinzeitlicher Bogen wurde gefunden. Da der aber zu groß für den mitgebrachten Plastiksack war, wurde der Bogen einfach zerbrochen.
Wow.
Mit dem Hubschrauber wurde die Ötzi-Leiche dann in einem Leichensack zu einem Bestatter gebracht. Und der verfrachtete den Leichnam so unsanft in einen Sarg, dass der Mumie der Arm gebrochen wurde. Ein Armbruch 5300 Jahre post-mortem.
Das ist halt schon krass, ne? Also dann ist es wirklich noch erstaunlicher, dass man dann im Nachhinein noch so viel über den herausfinden konnte, wenn allein ja diese ganze Bergung schon so fürchterlich war.
Und das ist pures Glück, denn im Moment sind wir immer noch an einem Punkt, wo wir beide zwar wissen, es handelt sich um einen krassen archäologischen Fund, das in Österreich aber noch nicht so behandelt wurde. Denn Ötzi kam erstmal in die Gerichtsmedizin. Und der Gerichtsmediziner war kurz davor, die Leiche zur Bestattung freizugeben, was der Bestatter auch sehr, sehr gern gemacht hätte. Denn der hatte noch vor einigen Jahren in einem Interview gesagt, dass er es überhaupt nicht gut finde, dass an Ötzi geforscht und dass er ausgestellt werde. Denn es sei ja auch eine Leiche und die Leiche gehört bestattet. Es ist seine Passion als Bestatter, ich verstehe das. Und trotzdem muss ich sagen, ja, er lag jetzt aber auch 5300 Jahre im Berg und wenn wir da so viele Erkenntnisse draus ziehen können, muss man ihn jetzt nicht bestatten.
Ja, und dann kommt es halt irgendwie auch auf 10 Jahre auch nicht mehr an.
Das stimmt. Also liegt er jetzt auch schon 35 Jahre nicht bestattet?
34,
entschuldige. Dass es aber nicht zur Bestattung kam, ist dem Innsbrucker Archäologen Konrad Spindler zu verdanken. Der hat nämlich den Ötzi und alle Erkenntnisse, die mit der Mumie verbunden sind, für die Nachwelt gerettet. Er hat nämlich gesagt, halt, stopp. Wir untersuchen das jetzt und hat eben alles in Gang gebracht. Es gibt aber noch ein drittes Ärgernis rund um den Ötzi-Fund und ich nenne es, wer hat die Eismumie wirklich gefunden? Denn heute ist quasi gerichtlich entschieden, die beiden deutschen UrlauberInnen Erika und Helmut Simon aus Nürnberg sind die offiziellen Finder des Ötzi. Erika will damals ausgerufen haben, Allmächt, das ist ja ein Mensch! Sie ging damals ebenfalls wie die österreichische Polizei von einem verunglückten Bergsteiger aus und machte damals auch ein Foto. Das Foto habe ich leider nirgends gefunden, aber ich habe ja dir das Foto mit Reinhold Messner und Hans Kammerlander gezeigt. So richtig anerkennen wollten diesen Fund aber erstmal und über relativ viele Jahre nicht allzu viele. Und einer dieser einigen war nicht etwa eine Person, sondern die Provinz Bozen. Bozen liegt in Südtirol, also Norditalien. Mhm. Ne? Bolzano, wie der Italiener sagt. Und in diese Provinz war der Ötzi nämlich gekommen, nachdem festgestellt worden war, dass die Fundstelle des Ötzi sich 93 Meter hinter der italienischen Grenze befand. Das hatte übrigens auch Reinhold Messner festgestellt. Der hatte nämlich eine Wasserscheide gesehen und festgestellt, ah ne, das ist ja mein Land, da wo ich herkomme. Dafür rühmt er sich auch noch heute. Also Reinhold Messner ist ja auch jemand, der gern möchte, dass seine Errungenschaften auch ihm gewürdigt werden und ich mache das jetzt einfach mal. Die Simons wollten dann, als klar wurde, wie bedeutend ihr Fund war, natürlich auch als offizielle Finder des Ötzis gelten. Und sie wollten einen Finderlohn. Die Provinz machte dabei erst nicht mit. Die argumentierte, der Ötzi wäre ohne das ja, marketingmäßige Zutun der Provinz Bozen niemals so berühmt geworden. Und weil sie sich nicht einigen konnten, reichte das Paar im Jahr 1998 Klage ein. Der Rechtsstreit zwischen der Provinz und dem Ehepaar zog sich über Jahre und ging dabei durch mehrere Instanzen, bis im Jahr 2010 endlich Geld geflossen ist. 175.000 Euro bekamen die Finder oder besser gesagt die verbliebene Finderin, denn Helmut Simon ist im Jahr 2004 bei einer weiteren Bergwanderung in den Alpen im Alter von 67 Jahren verstorben.
Oh je.
Laut dem Anwalt der Simons war der Prozess eine große emotionale Belastung für die Witwe.
Ja, ist sicherlich verständlich, aber irgendwie auch ein bisschen bitter, dass das dann so quasi der Lebensabend, wie man so schön sagt, ist, dass man halt so emotional belastet und vielleicht auch so ein bisschen verbittert darauf wartet, jetzt Geld zu bekommen für einen Fund, der ja, also den man natürlich gemacht hat und der bedeutsam für die Menschheitsgeschichte ist, aber der eben bedeutsam für die Menschheitsgeschichte ist und nicht nur für sie als Einzelperson beziehungsweise sie als Paar. Und
es ist aber auch ein Fund, mit dem die Region Bozen natürlich auch sehr viel Geld gemacht hat und macht, ne?
Ja, das stimmt schon. Aber ich frage mich, ob man sich da nicht irgendwann einfach sagen kann, okay, fuck it, so, warum soll ich da jetzt Lebensenergie reinstecken? Ich kann mir ja auch einfach so sagen, cool, dass ich das gefunden habe.
Hab ich auch gedacht. Man muss sagen, ich habe letztens noch mal ein Interview mit Erika Simon, die lebt auch noch, mit die Nürnberger Nachrichten, die mir auch persönlich bestens vertraut sind, gelesen. Und die scheint inzwischen die Situation ganz gut für sich verdaut zu haben.
Ja, okay, sie hat jetzt auch Geld bekommen.
Das stimmt. Dass es für sie aber zwischendurch auch schwierig war, mag auch daran gelegen haben, dass in der Zwischenzeit zwei weitere Frauen bekundeten, sie hätten die Gletscherleiche, die später zum Ötzi wurde, gefunden. Eine von ihnen ist die Schweizerin Sandra Nemeth. Und sie sollte sogar in einem der Prozesse aussagen, und zwar mit einer recht abenteuerlichen Geschichte, mit der sich Nemeth im Jahr 2003, also 12 Jahre nach dem eigentlichen Fund, erstmals bei den Behörden meldete. Nemeth erklärte da, sie habe sich am Berg heftig mit den Simons gestritten und sei in diesem Streit über die Leiche gestolpert. Um ihren Anspruch auf den Fund, von dem sie offenbar direkt festgestellt hatte, wie großartig er war, geltend zu machen, habe sie auf den Ötzi gespuckt, um ihm ihre DNA anzuhaften.
Wow.
Was hältst du von dieser Geschichte?
Also das finde ich irgendwie schon, naja, sehr abenteuerlich, um nicht zu sagen mutig, weil sie zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht wusste, dass es eine Steinzeitleiche ist und es hätte ja auch einfach irgendeine Leiche sein können, die vor 2 Wochen gestorben ist und die sie jetzt mit ihrer DNA markiert hat.
Ja,
also. Und 91 war doch DNA auch noch gar nicht so am Start.
Das ist Punkt 2. Also, diese Geschichte klingt wie mit sehr viel Wissen aus der Gegenwart in die Vergangenheit gesetzt. Ne? Also, ich habe jetzt natürlich ihre Aussage nicht in alle Tiefe recherchiert, aber es sind eben die beiden Punkte, die du genannt hast. Ne? Nemeth hätte ja direkt überreißen müssen, dass es ein archäologischer Fund ist, damit es Sinn macht, auf diese Leiche zu spucken. Und das zweite ist, im Jahr 1991 waren DNA-Tests noch nichts, was im kollektiven Wissensschatz verankert war. Die erste kriminologische Untersuchung mit DNA war 1985 und erst im Laufe der 1990er Jahre verbreitete sich der Einsatz von DNA-Analysen in der Kriminologie und der medizinischen Diagnostik. Und das 85 war auch im englischen Sprachraum, im deutschen Sprachraum kam DNA wirklich nochmal ein bisschen später. Also diese Frau hätte ihrer Zeit extrem voraus sein müssen, wenn sie da in dem Moment so gehandelt hatte.
Ja, also das klingt schon mal nicht besonders glaubwürdig.
Ja. Die andere Geschichte wiederum stammt von einer Slowenin namens Magdalena Mohajark. Sie gab an, die Gletscherleiche alleine entdeckt zu haben. Sie habe als Schauspielerin zu dieser Zeit einen Werbespot für eine Automarke in den Bergen gedreht und während die anderen von der Crew Ski gefahren sind, habe sie geschwächt von einer Lungenentzündung einen Spaziergang machen wollen und sei dabei in eine Felsspalte gerutscht. Sie ist ein bisschen gefallen, gestürzt, lag auf dem Boden und als sie sich aufgerappelt habe, habe sie dann den Ötzi vor sich gesehen. Sie dachte kurz, sie hätte geträumt, aber dann sei ihr doch klar geworden, das war die Realität. Sie kehrte anschließend in die Hütte zurück und erzählte dort von ihrem Fund. Dort war der Wirt anwesend, aber auch Helmut Simon, der mitgehört hatte. Er habe sich beschreiben lassen, wo sie diesen Fund gemacht hatte und sei direkt mit einem Fotoapparat zur Fundstelle gerannt. Die slowenische Schauspielerin/Bergsteigerin kam nicht so wirklich hinterher und versuchte noch ihm zu folgen, aber sie schaffte es nicht und Helmut Simon soll ihr vorausgeeilt sein und dann ein Foto von der Ötzi-Leiche gemacht haben.
Bis hierhin hätte ich noch gedacht, das klingt durchaus wie etwas, was passiert sein könnte, aber auch hier kommt dann ja wieder mit rein, dass ihr dann ja klar gewesen sein muss, was für ein spektakulärer Fund das ist, weswegen sie sich dann so bemüht haben muss, als erstes quasi wieder das Foto zu machen oder am Fundort zu sein. Weil an sich, wenn es jetzt einfach nur irgendeine random Leiche wäre, von der ja eigentlich noch gar nicht klar war, wie lange liegt die da schon, was ist da passiert, warum sollte es da dann so wichtig sein, die erste Person zu sein, die die findet?
Das stimmt, wobei ja auch Reinhold Messner relativ schnell erkannt haben will, was das für eine Leiche ist. Ich finde es bei ihrer Geschichte realistischer als bei der Schweizerin, weil die Schweizerin ja quasi im Drüberfallen schon entschieden hat, was das für ein Fund ist.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Und die Geschichte von Frau Mohajark ist ja so, wir wissen nicht, wie lange sie Zeit mit der Leiche da verbracht hat, bevor sie das in der Hütte mitgeteilt hat.
Ja, okay. Ne?
Also das kann schon sein, dass die länger angeschaut hat. Und wenn Reinhold Messner eine Idee davon hat, wie alt diese Leiche ist, auch wenn er ungefähr 4.800 Jahre daneben lag, kann ja auch sie eine ungefähre Ahnung davon haben.
Das stimmt. Wobei es auch schon wieder so ein bisschen sehr konstruiert klingt mit die Lungenentzündung, der Spaziergang, dann der Fall und
absolut.
Es sind dann schon sehr viele Bedingungen, die zusammenkommen, damit ihre Geschichte funktioniert.
Definitiv, es ist aber von beiden die realistischere.
Mhm, ne? Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall. Frau Mohajar gibt weiter an, als sie von dem Prozess hörte, in dem die Simons auf Finderlohn klagten, schrieb sie gleich zweimal an das zuständige Gericht, um als Zeugin gehört zu werden. Sie wurde aber nicht geladen. Mohajar erklärt, sie wollte nie selbst Finderlohn erhalten, fände es aber auch nicht okay, wenn die Simons ihn bekommen würden, weil diese ja nur am lautesten behaupten, sie wären die Finder und andere, die da eben am Berg waren, würden sich da nicht so in den Vordergrund spielen. Mohajar beruft sich auch darauf, dass auch Reinhold Messner mitbekommen habe, dass sie es war, die Helmut Simon auf den Fund aufmerksam gemacht habe. Ich habe aber bei dieser Recherche keine einzige Aussage von Reinhold Messner über Frau Mohajar gefunden und auch nichts, was diese Behauptung stützt.
Mhm.
Und wie ich dir gerade schon gesagt habe, ich finde, die Version ist in irgendeiner Form plausibel. Rechtlich anerkannt ist sie aber nicht. Die Simons sind per Gerichtsentscheid die rechtmäßigen Finder des Ötzi und das ist, womit wir in diesem Rechtsstaat und dementsprechend auch in diesem Podcast arbeiten. Ne? Also ich finde die Version von der slowenischen Schauspielerin okay, aber die Simons haben sie gefunden. Ja, und das ist eigentlich der dritte große Aufreger rund um den Ötzi geworden. Ich will von dir nur noch einmal erfahren, würdest du dir den Ötzi mit mir einmal anschauen?
Kann man sich den anschauen?
Den kann man sich anschauen und zwar in Norditalien, in Bozen, im Archäologischen Museum.
Ja, auf jeden Fall würde ich mir den anschauen. Das fände ich schon sehr spannend. Und noch einmal, also zu diesen ganzen Personen, die behauptet haben, ihn als erstes gefunden zu haben. Also es gibt ja sicherlich auch viele andere Menschen, die ihn in den letzten 5300 Jahren dann auch mal, also vielleicht nicht viele, aber es gibt bestimmt Menschen, die ihn auch schon mal gefunden haben oder vielleicht nur so ein bisschen, weil er ja dann früher von noch mehr Eis und Schnee bedeckt war, aber die vielleicht dann schon mal so den Kopf oder eine Schulter oder so entdeckt haben und die entweder keine Möglichkeit hatten, das zu melden oder die Angst hatten und das nicht melden wollten. Oder? Ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in 5300 Jahren niemand über ihn gestolpert ist?
Na, unterschätz mal nicht die Klimakrise. Also Anfang der 90er sind die Temperaturen auch schon gestiegen. Es ist halt, der ist dann vom Eis freigegeben worden in dieser Zeit. Ne? Wir hatten Sommer in den Alpen, wir hatten September, Ende Sommer. Es ist nicht komplett unwahrscheinlich, dass zumindest im Sommer 1991 erstmals wieder Menschen auf den Körper des Ötzi gestoßen sind.
Das ist schon krass. Wer weiß, was man da, na gut, jetzt sind auch schon wieder 34 Jahre vergangen, aber ich meine, es gibt ja auch viele Gebirge auf dieser Welt. Wer weiß, was da noch alles so zutage treten
wird. Da bin ich relativ sicher, dass in den Gebirgen, wenn da noch mehr Gletscher abschmelzen, dass da noch einiges gefunden werden kann.
Wenn wir das dann überhaupt alles noch mitbekommen und nicht unter den anderen Folgen der Klimakrise dann nicht mehr in der Lage dazu sein werden.
Das kann sehr, sehr gut sein.
Aber ja, ich würde mir mit dir auf jeden Fall den Ötzi angucken.
Sehr gut, das freut mich. Ich würde ihn auch anschauen. Es gibt in Bozen bestimmt auch noch viele andere coole Dinge, die man machen kann. Wir können bestimmt auch auf den Berg gehen und wir können guten Espresso trinken.
Das klingt hervorragend.
Dann bleibt eigentlich mir nur noch zu sagen, lass uns zum Ende kommen und dir deinen neuen Buchstaben auslosen.
Sehr gern.
Wir machen das, wie wir es immer machen. Ich sag A, du sagst Stopp. A.
Stopp.
S.
Ah.
S wie Sealand.
Wie Sealand oder Soweto.
Sealand, Soweto oder Sridam.
Stimmt.
Das waren, glaube ich, unsere drei Esse. Ich glaube, wir haben sie gut zusammenbekommen.
Ja, ich hoffe, ihr seid noch nicht gelangweilt von S, aber ich glaube, S ist ein Buchstabe, der bietet viel Potenzial.
Ja, der ist ja auch im Ernstl drin. Das ist ja immer so diese super Kombination beim Glücksrad, wenn man so 6 Buchstaben auswählen darf, mit denen man möglichst viele Buchstaben erraten wollte.
Oder im Salzi, oder wie hieß das nochmal jetzt hier? Schlacki?
Schnalsi. Also, weil er im Schnalztal gefunden wurde.
Ja, wer weiß. Vielleicht wird in den nächsten 2 Wochen im Schnalztal noch jemand gefunden und dann erzähle ich die Geschichte.
Das wäre echt richtig witzig, wenn du jetzt die Schnalztal-Geschichte erzählen würdest.
Ja.
Nun gut, gucken wir mal, was es wird. Wir hören uns in 2 Wochen.
Bis dann.